Grüß dich. Wie schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für ein paar Gedanken über Mutismus. Ich bin Christine Winter, Mutismusberaterin. Sprechblockaden waren mein Thema, solange ich mich zurückerinnern kann, denn ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Und seitdem die psychisch bedingte Sprachlosigkeit für mich selbst kein Problem mehr ist, spreche ich mit Eltern, mit Helfern und mit erwachsenen Betroffenen drüber. Wenn wir zwei mal in einem Online-Gespräch oder Telefonat miteinander reden wollen, kannst du deinen Termin jederzeit auf meiner Webseite buchen. Der Link zum Kalender ist christinewinter.de/termine. Ich fange unser heutiges Thema gleich mal mit dem Fazit an. Einfach deswegen, weil das Fazit zugleich die Überschrift ist in dieser Folge. Denn die Überschrift lautet, bezogen auf jemanden mit selektivem Mutismus, sie kann ja alles, nur nicht immer. Und dieses Fazit bzw. diese Aussage ist mir so richtig bewusst geworden in einem Gespräch mit einem Profihelfer über einen Teenager, eine junge Frau an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Wir haben da längere Zeit gesprochen und für mich war ganz klar, dass die junge Frau, um die es da ging, eine ganze Menge hat, eine ganze Menge kann, eine ganze Menge mitbringt. Aber eben nur dann, wenn sie nicht durch eine mutistische Blockade daran gehindert ist, es von sich zu zeigen. Und das gilt natürlich für alle Alterskategorien. Das gilt für jüngere Kinder, die Betroffene von selektivem Mutismus sind und genauso für Erwachsene, die von selektivem Mutismus betroffen sind. Die können alles, was Gleichaltrige können. Nur nicht in allen Situationen. Ich bleibe in dieser Folge bei dem Beispiel der Jugendlichen. Aber du kannst dieses Beispiel auch auf ein Kind oder einen Erwachsenen übertragen, denn das Thema, auf das ich raus will, gilt in allen Alterskategorien, jeweils für das, was man halt in dieser Alterskategorie mitbringt, kann, zur Verfügung hat. Damit ich die Geschichte hier erzählen kann, habe ich sie ein bisschen verändert und verfremdet. Und habe dabei aber gemerkt, das ist eine Erfahrung, die sehr universell ist und deswegen könnte man diese Geschichte wahrscheinlich für ganz viele Jugendliche mit Mutismus 1:1 so erzählen. Es geht um eine 17-jährige Mutistin, die relativ erfolgreich aufs Abitur zugeht, jedenfalls was die schriftlichen Leistungen angeht. Im Mündlichen hat sich mit der Schule so ein Weg gefunden, wie man damit umgehen kann, mitten im Nachteilsausgleich. Wobei man sagen muss, dass die einzelnen Lehrkräfte unterschiedlich gut mit der mutistischen Schülerin klarkommen. Es gibt welche, die haben tatsächlich einen guten Modus der Zusammenarbeit und es gibt die anderen, die eher hilflos reagieren, die in Einzelfällen sogar relativ panisch auf das Thema Mutismus reagieren, gar nicht so sehr auf die Schülerin, sondern auf die Erwartung, die sie an sich selber stellen im Umgang mit Mutismus. Und es gibt eine Profihelferin, eine Therapeutin, die hat natürlich im Gegensatz zum Personal der Schule die Möglichkeit, sehr individuell mit der Situation umzugehen, in der das Mädchen mit ihr in Therapiesitzungen ist. Und das war meine Gesprächspartnerin, deswegen weiß ich über ihr Denken zu dem Thema ein bisschen mehr. Die Profihelferin denkt sehr, sehr viel darüber nach, wie das Mädchen, so hat sie es mir gegenüber bezeichnet, ins Sprechen kommen kann. Und was ich rausgehört habe, ist, dass deren gesamte Zusammenarbeit, Patientin und Therapeutin, sich zu 100% ums Nicht-Sprechen dreht, mit dem Fokus darauf, dass Sprechen gehen soll. Es gibt ein Elternhaus, das sehr zugewandt ist und auch sehr offen für das Mutismus-Thema ist. Die Eltern versuchen so gut wie möglich von ihrer Tochter alle Sprechnotwendigkeiten wegzuhalten. Gar nicht unbedingt in irgendeiner spezifischen Absicht, vor allen Dingen, um für alle Beteiligten Stress gering zu halten. Und so tut jeder in dieser Geschichte sein Möglichstes, um mit Mutismus umzugehen. Und jeder von den Beteiligten in dieser Geschichte schaut sehr fixiert auf das, was für ihn Mutismus ist. Die Betroffene, die Therapeutin, die Schule im Ganzen und die Lehrer im Einzelnen. Jeder konzentriert sich auf Mutismus. Und wir sollten dazu auch anmerken, dass für jeden von diesen Personen in dieser Geschichte Mutismus anders ausschaut. Die Person, von der wir am wenigsten unmittelbar erfahren, ist die Betroffene selber. Kann gut sein, dass die Betroffene selber, wenn sie über sich nachdenkt ohne Mutismus. Kann gut sein, dass die Betroffene, wenn sie Pläne macht ohne Mutismus. Es kann natürlich auch sein, dass sie sich so sehr mit dem Mutismus identifiziert hat, dass sie über sich selber nur noch als Mutistin denkt. Denn auch das wäre in diesem Alter an der Schwelle zum Erwachsenwerden nicht ungewöhnlich, dass die Erfahrungen mit Mutismus so sehr viel überwiegen, dass Betroffene bei sich selber gar nicht mehr erkennen, dass Mutismus nur einer der Zustände ist. Und das gilt selbst dann, wenn der Mutismus-Zustand relativ selten auftaucht. Ich denke von mir selber, ich weiß es nicht genau, aber ich denke von mir selber in dem Alter, dass ich nur noch mich durch die Unfähigkeit zu sprechen definiert habe, obwohl das an relativ vielen Stellen in meinem damaligen Alltag gar keine Rolle gespielt hat, weil ich da gesprochen habe. Und ich finde es einerseits ein bisschen schade, dass wir die Perspektive der Betroffenen so wenig mit berücksichtigen können, weil Betroffene es nicht äußern können. Ich finde es andererseits umso wichtiger, dass wir anderen, die Helfer, die Eltern, die Schule, alle Beteiligten, nicht so eindimensional draufschauen. Denn während alle versuchen, aus ihrer jeweiligen Perspektive beim Nicht-Sprechen-Können zu helfen, wird das vielleicht Wichtigste vergessen. Wenn keine mutistische Blockade da ist, kann die junge Frau in meinem Beispiel alles, was ihre gleichaltrigen Mitschülerinnen, was Gleichaltrige irgendwo in der Welt auch können. Das, was bei ihr anders ist, ist, dass es immer wieder mutistische Blockaden gibt. Hätte sie die nicht, wäre sie eine gute Schülerin, die aufs Abitur zugeht. Hätte sie die mutistischen Blockaden nicht, müssten die Eltern nicht für sie vorausdenken, wo Sprechsituationen auftauchen. Hätte sie keinen Mutismus, hätte sie keine Therapeutin. Und selektiver Mutismus bedeutet, dass es diese Jugendliche oder eigentlich eher diese junge Frau auch in einer Variante gibt, in der alles an Fähigkeiten, Möglichkeiten, Kompetenzen vorhanden wäre. Wäre da nicht dieses Mutismusproblem? Mir ist bei den Menschen, die helfen wollen, viel zu viel Fokus auf das Sprechen oder Nichtsprechen. Gerade bei älteren Jugendlichen ist das überhaupt nicht im Fokus. Da geht es viel, viel stärker um die Erfahrung von Handlungsfähigkeit. Da geht es viel, viel stärker um die Erfahrung im sozialen Leben als Erwachsene oder als werdende Erwachsene. Da geht es viel, viel mehr um das Leben im Ganzen. Und Ziel der Hilfe bei jemandem, der gerade auf den Schulabschluss zusteuert, muss aus meiner Sicht in erster Linie sein, dass der Übergang ins Erwachsenenleben gut gelingt, dass da Optionen geschaffen werden, dass da Möglichkeiten, die schon entwickelt sind, bleiben können, dass das gut klappt. Es geht nämlich dann im Anschluss an die Schullaufbahn sehr, sehr stark darum, dass die Jugendliche zeigen kann, wer sie ist und was sie leistet und was sie kann, wenn die mutistischen Blockaden es nicht verhindern. Gerade wenn sich da eine praktische Berufsausbildung anschließt, geht sehr viel darum, dass in dieser beruflichen Tätigkeit gezeigt wird, was geht. Aber auch in einem Studium, in einem selbstorganisierteren Lern- und Prüfungsumfeld geht es darum, dass die Person zeigen kann, wer sie ist, was sie kann, wie sie sich auch in einem universitären Umfeld oder in einem Studienpraktikum geben kann, möglichst ohne mutistische Blockade. Die betroffene Mutistin in meinem Beispiel sieht wahrscheinlich in dieser Phase jetzt kurz vorm Schulabschluss nur noch, was bei ihr alles nicht geht und was für Möglichkeiten jetzt gerade alle nicht erreichbar sind. Und es wäre sehr naheliegend, dass ihre Sorgen darüber, wie das nach dem Schulabschluss weitergehen soll, immer größer werden. Das ist auch gar nicht unberechtigt. Denn Schule ist was sehr Strukturiertes, in dem mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich Inklusion vorgesehen ist, in dem man vorhersehbar Situationen kennt oder erwarten kann, indem man irgendwo, weil man ja noch Kind oder Jugendlicher ist, auch aufgehoben und aufgefangen und geschützt ist. Und Erwachsenenleben ist in weiten Teilen nicht so. Umso wichtiger wäre, wenn du mich fragst, dass die Helfer nicht nur diesen engen Fokus aufs Problem haben, sondern dass die Helfer Möglichkeiten erkennen und Möglichkeiten eröffnen, auch da, wo die Betroffene selber sie gerade nicht sehen oder nicht ergreifen kann. Denn wenn Helfer sich die gleichen Sorgen und die gleichen gedanklichen Einschränkungen machen wie die Betroffenen selber, dann sind sie keine Hilfe. Und da kommt jetzt aus Sicht der Helfer der ganz entscheidende Punkt, für den ich mir jetzt gerade eine ganze Folge Zeit nehme. Wer selektiven Mutismus hat, hat die Einschränkungen, die damit einhergehen, nicht immer. Selektiv mutistisch heißt, abhängig von der Situation sind Probleme mal da und mal nicht. Oder bei Jugendlichen und Erwachsenen mal präsenter und mal weniger präsent. Und wenn der Mutismus in einer Situation nicht da ist, hat die Person, wenn wir es jetzt mal ganz pauschal betrachten, dadurch keine Einschränkungen. Wenn du mich fragst, ist die Aufgabe der Helfer, die Handlungsfähigkeit im Blick zu behalten. Die Handlungsfähigkeit, die immer dann da ist, wenn da keine mutistische Blockade ist. Und von da aus, also von der Handlungsfähigkeit ausgehend, können Helfer und Betroffene gemeinsam immer wieder neue Erfahrungen anstreben und im besten Fall auch neue Erfahrungen machen, die sich aufsummieren können zu einem Leben ohne Mutismus. Das heißt, weil Mutisten ja alles können, was in ihrem Alter zu können ist. Gibt's da nichts zu erlernen im engen Sinn? Die müssen nicht das Sprechen lernen, die müssen nicht das Leben lernen. Die eigentliche Aufgabe ist, dass Mutismusbetroffene so gut wie möglich immer wieder auf die Seite kommen, auf der was geht. Und möglichst selten auf die Seite, auf der gerade nichts geht. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, als ob man auf einer Mauer balanciert. Da balanciert jemand über eine Mauer und es gibt zwei Seiten, auf denen man runterfallen kann. Die eine ist die, in der einem nichts passiert und spannende Dinge als Option da sind. Die andere ist, dass es einem passiert, dass dann nichts mehr geht. Und je öfter man auf die Seite kommt, auf der Dinge zu entdecken sind, desto mehr kann man Erfahrungen machen, lernen, nachholen, ganz normales Leben stattfinden lassen. Wenn man auf der anderen Seite runterplumpst, dann geht halt jetzt gerade nichts. Und Hilfe ist, in diesem Bild von dem Balancieren auf der Mauer, dass da jemand auf der Seite, auf der was geht, mitkommt und wenn die Sache wackelig werden könnte, die Hand reicht, damit man eben nicht immer wieder hilflos auf die geht gerade nicht Seite plumpst. Denn da, wo die Handlungsfähigkeit ist, da geht alles immer. Welchen Gedanken nimmst du dir jetzt mit? Welche neue Idee könntest du in deinem Alltag weiter beobachten? Welches kleine Experiment könntest du mal ausprobieren? Ich wünsche dir Entdeckerfreude statt Erwartungsdruck. Tu dir gut, deine Christine Winter, deine Mutismusberaterin.